ARD.
Jeder macht ihn. Mehr oder weniger viel davon. Keiner will ihn haben, aber irgendwo muss er hin. Ich rede von unserem Müll. Denn mein Thema heute, Mülldeponie und Klimaschutz, wie passt das zusammen? Mein Name ist Annette Ewen, hier ist MV im Fokus, darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind zu hören in der App der ARD Audiothek und überall da, wo ihr Podcasts hört. Ja, wie immer habe ich einen Gesprächsgast, einen Reporter aus einem unserer Regionalstudios und heute ist das Thomas Köhler aus dem Haff-Müritz-Studio in Neubrandenburg. Hallo Thomas.
Hallo Annette.
Weltweit wachsen ja die Müllberge. Experten warnen vor massiven Folgen für Gesundheit und Umwelt. Allein in Mecklenburg-Vorpommern produziert jeder Einwohner jährlich im Schnitt um die 200 Kilogramm Hausmüll, laut Landesamt für Naturschutz und Geologie. Das ist eine ziemlich stattliche Zahl. Andererseits gilt Deutschland auch als Vorreiter beim Thema Recycling und Müllwirtschaft. Um die Müllberge zu reduzieren, trat vor ziemlich genau 20 Jahren ein neues Deponiegesetz in Kraft. Das gilt als eines der größten Umweltschutzprojekte in Deutschland. Was genau wurde da beschlossen? Was hat sich seitdem verändert und was hat es gebracht? Das besprechen wir heute. Keine Angst, wir schauen jetzt nicht auf das komplette Recycling-System und den kompletten Müllkreislauf. Den Anspruch haben wir auch überhaupt gar nicht. Ja, Thomas, 200 Kilogramm, etwa 200 Kilogramm im Jahr pro Kopf. Im ersten Moment dachte ich mir, das ist ja ganz schön viel. Und dann habe ich mal runtergerechnet, das sind pro Tag nur, wirklich mit einem großen Anführungsstrichen, ein bisschen mehr als ein Pfund. Dann dachte ich mir wieder, so viel ist ja gar nicht.
Ja, das ist zum einen richtig, aber wenn man bedenkt, wie leicht Verpackungen sind oder das, was in den Hausmüll kommt, eine Eierschale zum Beispiel oder auch selbst ein dreckiges T-Shirt, das man da reinschmeißen kann, es ist ja nicht wirklich das, was schwer ist. Und man muss auch dazu sagen, es geht hier nur wirklich um den Hausmüll. Und es gibt ja viel anderen Müll, der dann noch dazukommt.
Dann ist es nämlich wieder viel, ne? Wenn man bedenkt, was in der gelben Tonne, in der blauen Tonne und so weiter landet. Ne? Den Gedanken hatte ich auch, ja. Klimaschutz durch Mülldeponie. Das Thema, darum geht es ja heute. Und zwar besprechen wir das an Beispiel der Deponie in Rosenow. Was in dieser 20-jährigen Deponieverordnung steht und was sich seitdem verändert hat, darauf kommen wir gleich noch. Wir bleiben aber erstmal kurz bei Rosenow. Der Ort liegt zwischen Neubrandenburg und Staffenhagen und ein bisschen außerhalb liegt die Ostmecklenburgisch-Vorpommersche Verwertungs- und Deponie GmbH. So heißt es in lang, kurz OVVD. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Wie groß ist denn diese Anlage, Thomas? Was landet da denn alles?
Da landen über 200.000 Tonnen im Jahr und zwar aus dem ganzen Osten unseres Landes. Also das sind die Kreise Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald. Alles zusammengerechnet sind das Pi mal Daumen rund eine Dreiviertelmillion Menschen, deren Hausmüll dort gelagert wird. Und von der Menge her ist das etwa das Gewicht, so viel wiegt das schwerste Kreuzfahrtschiff der Welt.
Wahnsinn.
Auch das ganze Papier, das wir dann in die Papiertonnen stecken, auch das landet dort in Rosenow, korrekt.
Okay. Seit wann gibt's die denn, die Deponie?
Ja, genau vor 30 Jahren war Baustart für diese Deponie in Rosenow. Damals begann die ganze Geschichte und man kann sich vorstellen, vor 30 Jahren, das war also kurz nach der Wende, Mitte der 90er Jahre, da waren die Menschen gar nicht so angetan in dieser Ecke davon, dass sie also jetzt zwischen Rosenow und Brikow dort eine Deponie kriegen. Und nicht nur eine Deponie für den Hausmüll von ringsrum, sondern eben von
so eine große, ne?
Ja, vom ganzen Osten, wenn man so will, Mecklenburg-Vorpommerns. Ne? Und es gab viele Bürgerinitiativen, mehrere Demonstrationen. Es ging um Schäden der Gesundheit, es ging um den Schutz der Natur. Man hatte Angst vor dem Lärm. Man kann sich vorstellen, viele LKWs müssen da diesen ganzen Müll anfahren. Naja, aber letztendlich haben die Planer sich dann doch durchgesetzt und die Politik und die OVVD ist gebaut worden und ist dann auch wenig später in Betrieb gegangen. Heute immerhin ein relativ großes Unternehmen für so ein kleines Dorf mit rund 1000 Einwohnern. 100 Arbeitsplätze immerhin.
Das ist stattlich, stimmt, wenn man das aufs Dorf rechnet. Wie die Anwohner das heute sehen, ob sich das gewandelt hat, darüber sprechen wir auch gleich noch. Was ist denn vor 2005 mit dem Müll in Rosenow passiert, also bevor diese Deponieverordnung kam?
Also wenn man das mal ganz einfach sagen will, dann kam der Müllwagen, hat den Müll abgeholt zu Hause, hat ihn irgendwo abgekippt, in diesem Falle in Rosenow. Und der Müll wurde dann ein bisschen zusammengepresst und irgendwann kam eine Schicht drüber und zum Schluss natürlich dann wieder Mutter Erde. Und so war dieser Müll dann weg, sozusagen.
Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen irgendwie, ne? Also, dass da Industrieabfälle neben Kartoffelschalen lagen.
Die ganz schlimmen Industrieabfälle waren natürlich dann Sondermüll. Da gab das schon immer andere Deponien, aber alles andere, genau das passt eigentlich zusammen. Ob das nur Holzreste waren oder Bekleidungsstücke, ob das Kunststoff war, ob das
Alles zusammen,
zack, reinhaufen, dicht und Schluss.
So, und dann kam eben, also dieses Deponiegesetz vor 20 Jahren, da war es aber vorbei, ne? Mit einfach draufkippen, bisschen Erde, bisschen Gras und fertig. Wie läuft es seitdem?
Genau, dieses Gesetz wurde dann geschaffen, vor allem aus Gründen des Umweltschutzes, muss man sagen. Es ging dort um eine Trennung des Mülls zum einen und die Vorschrift, dass Müll entweder thermisch verwertet werden muss oder organisch. Das heißt also, alles, was organisch ist, sollte deponiert werden und alles, was man nicht zu diesem Teil des Mülls zählen kann, sollte in die Verbrennungsanlage.
Das hat das Verbrennen oder verrotten, ne? Die beiden, so kann man das, glaube ich.
Wenn man es ganz kurz und knapp sagt, also entweder verbrennen oder verrotten. Ja. Diese beiden Möglichkeiten gab es, so hat das Gesetz das vorgeschrieben und darüber hinaus natürlich vorher noch das möglichst auszusortieren, was man eventuell in irgendeiner Form wieder verwerten kann, sprich in den Kreislauf zurückzuführen.
Wie sieht das dann praktisch aus in Rosenow? Was passiert da?
Also wenn man sich das so ein bisschen bildlich vorstellen möchte, da kommen also diese Müll-LKW, kommen dort an, dann wird der Müll abgekippt in einer großen Lagerhalle. Dort kommt dann der Bagger und sortiert diesen Müll erstmal gar nicht, sondern nimmt ihn einfach und schmeißt ihn auf ein riesen Förderband. Dann geht das in eine Halle. Und da laufen zig Förderbänder kreuz und quer. Zwischendurch hast du dann ein paar Magnete, die sortieren zum Beispiel die Metalle aus. Die laufen dann wieder über ein anderes Förderband, kommen dort in einen Container. Dann hast du wieder eine Seite, da gibt es lauter Gebläse. Also wenn du da zum Beispiel die Mülltüte hast, mit der du deinen Müll dann in die Tonne bringst, die ist dort schon mal dann aufgeplatzt, wird mit dem Gebläse rausgeblasen und dieses ganze Zeug ist am Ende dann auf der Kunststoffseite und kommt dort in einen anderen Container. Und genauso passiert das mit allen anderen Dingen. Und nach vielen, vielen hundert Meter sozusagen auf diesen Förderbändern bleibt dann nur das übrig, was man organisch nennen kann. Also vor allem Eierschalen, Kartoffelschalen, Brotreste. Zu 100% kann man das immer nicht ganz trennen, aber die Tendenz geht dahin, nahezu an diese 100% möglichst ranzukommen.
Okay, und dann, was passiert dann mit dem Rest vom Restmüll?
Also, das, was dort verbleibt, ist der organische Teil, der geht dann in die Verrottung. Das heißt, alles das wird erstmal nass gemacht, dann kommt das in eine Kammer. Und so 3 Wochen, 4 Wochen, manchmal 6 Wochen, je nach Bewertung der Kollegen, die dort dann in der Schaltzentrale sitzen, bleibt das dann in dieser Verrottungskammer. Es wird dadurch kleiner. Das ist so wie zu Hause, kann man ja zugucken beim Komposthaufen oder so. Es fällt zusammen, wird kleiner, das auch. Dann kommt das aus dieser Kammer 1 raus, geht in Kammer 2, verrottet dort nochmal 3, 4 oder 5 Wochen, je nachdem. Dann kommt es dort wieder raus, kommt in die nächste Kammer, in die dritte. Und danach geht es dann erst auf die Deponie. Sodass das, was dort ankommt, also deutlich weniger ist, nicht vom Müll her, wenn man so will, dass er mal gewesen ist, aber von dem Platz, den dieser Müll, der dort angekommen ist, dann auf dieser Deponie mal aufnimmt. Ja, und letztendlich landet dieses Zeug dann dort auf der Deponie, wird mit einer Raupe nochmal richtig schön festgefahren. Alle 4 Meter kommt dann nochmal eine richtige Schicht drauf, bis diese Deponie dann irgendwann voll ist.
Das hört sich jetzt so technisch an, aber das stinkt doch auch, oder?
Also,
weil sich das so clean jetzt anhört, ne, mit diesen Verrottungskammern, aber das muss doch auch.
Also die Verrottungskammern sind ja geschlossene Systeme, da kommt man eigentlich so als Außenstehender schon gar nicht rein, aber dort haben selbst die Kollegen ja relativ wenig zu tun, außer dass sie das reinschieben und rausholen. Aber alleine schon in dieser großen Halle, wo die ganzen Förderbänder laufen. Also es ist schwer zu beschreiben, aber es erinnert mich so ein bisschen an, wenn du irgendwo bist, wo du so einen Staub hast.
Ja.
Diesen Sandstaub, diesen großen und zum anderen faulig. Also eine Mischung aus diesem Geruch. Und wenn du dann in Richtung Verrottungskammer gehst, dort, wo die Bänder laufen, die das Zeug da reinlegen, da riecht es dann nicht mehr so staubig, sondern rein faulig. Von der Tendenz
rein faulig,
her, ne?
Okay.
Die klar, Kollegen haben auch alle Masken dort auf. Ja. Also die wir aus der Corona-Zeit zum Beispiel kennen. Mhm. Ne? Wenn du da raufkommst, denkst du, haben die schon wieder Corona hier? Nein, das ist eben Dienstbekleidung, so eine Maske zu tragen. Und sie haben natürlich in dieser Förderhalle auch alle Ohrenschützer auf, weil es dann natürlich auch klar, sehr laut ist da, wo die Förderbänder laufen.
Ja. Okay, also wie es riecht, wissen wir rein faulig, staubig faulig bis rein faulig, hast du gesagt.
Staubig faulig, ja, so würde ich das beschreiben.
So, und ne? Wie es da aussieht, das könnt ihr euch anschauen. Thomas war natürlich nicht alleine da, sondern hat ein Kamerateam mitgenommen und einen Beitrag gemacht fürs Nordmagazin. Den Link dazu, den stelle ich euch dann auch nochmal in die Shownotes. Ja, in den Shownotes, das vielleicht noch als kleiner Einschub, findet ihr auch eine kleine Umfrage. Wir möchten euch, nämlich also diejenigen, die uns zuhören, ein bisschen besser kennenlernen. Wir freuen uns total, wenn ihr uns hört. Und wüssten auch gerne, wer seid ihr eigentlich? Was erwartet ihr denn von uns? Und vielleicht auch was nicht? Welche Themen interessieren euch? Deswegen eben die kleine Umfrage. Die dauert 3-4 Minuten. Also wie gesagt, den Link, den stelle ich euch rein. Wenn ihr einen kurzen Moment Zeit habt, könnt ihr draufklicken und die paar Fragen beantworten. Das wird uns freuen. Ist natürlich anonym alles, ne? So, also, wenn wir im Kreislauf bleiben, sind wir jetzt bei dem komprimierten Müll. Ne?
Ja.
Der aus den Verrottungskammern rauskommt und geschichtet wurde und da schön gepresst wurde. So. Das ist ja schon mal ein Vorteil, dass es einfach vom Volumen her weniger wird, ne? Allein für die Menschen, die da wohnen. Und du hattest ja vorhin gesagt, dass es auch darum geht, die Ausdünstung zu minimieren. Ne? Das war ja auch Hintergrund von diesem Gesetz. Wie funktioniert das denn dann?
Ja, also überall, also nicht nur auf Deponien, aber auch auf Deponien entstehen Treibhausgase. Durch diese Prozesse, die dort ablaufen, durch die Mikroorganismen, die sich dann mit diesem Müll vermischen. Und genau das war auch der Hintergrund dieses Deponiegesetzes von 2005, das vor 20 Jahren erlassen wurde, weil die Deponien haben sehr viel Methan ausgestoßen. Und genau das wollte man verhindern, weil Methan ein relativ gefährliches Treibhausgas ist, etwa 30 Mal stärker als CO2, so schätzen es die Experten aktuell zumindest ein. Ja, und mit dieser ganzen Geschichte, dass man das sortiert und trennt, zum Teil thermisch verwertet, also verbrennt, den Rest dort auf einer Deponie wie in Rosenow lagert, wird das Ganze dann praktisch verhindert. Allerdings muss man das, was man Deponie dann letztendlich nennt, also diesen Berg, der sich dort anhäuft, der muss dann auch noch belüftet werden. Weil genau durch diesen Prozess, dass früher einfach Müll rein in die Kuhle, Kuhle abdecken, alles zu, alles dicht, genau dadurch sind nämlich diese in Verbindung mit den Mikroorganismen diese Treibhausgase entstanden, insbesondere Methan. Und genau das will man vermeiden.
Nochmal kurz zu Methan. Ich denke da immer an Kühe.
Ja.
Na, die produzieren es ja auch.
Ja, Kühe sind sicherlich das bekannteste Beispiel. Man spricht von rund 400 Liter Methan, das eine Kuh so am Tag auspupst. Das ist eine Strecke, als würden wir mit 8000 Autos etwa heute von Neubrandenburg nach Berlin fahren. Also jetzt der Vergleich zwischen Methan und Kohlendioxid. Man versucht das in der Wissenschaft immer so ein bisschen umzurechnen.
Ja, ne? Das ist jetzt stark vereinfacht. Ne? Wir vermischen jetzt Methan
Richtig.
Und CO2. Wir wissen, dass es nicht das Gleiche ist. Es ist ein Treibhausgas. Die Auswirkungen sind vergleichbar. Ne? Und deswegen fassen wir die hier zusammen. Also wir sind uns der Unterschiede bewusst. Der Einfachheit halber reden wir von Treibhausgas.
Richtig. Und weil dieses Methan eben so gefährlich ist für die Erderwärmung, sind wir in Deutschland einer der Vorreiter in Europa. Nach Expertenangaben sind es so 1 bis 1,5 Millionen Tonnen Treibhausgase, die jährlich dadurch verhindert werden, dass es dieses Deponiegesetz gibt. Und insofern sagt auch der stellvertretende Landrat Thorsten Fritz der Mecklenburgischen Seenplatte, das ist eigentlich ein Klimaschutzgesetz.
Ich würde es als großen Meilenstein in der Klimaschutz des Abfallsektors bezeichnen. Also für unsere Anlage direkt haben wir da keine Zahlen. Ja, Mülltrennung ist natürlich ein großes Thema. Je besser die Bürger trennen, desto weniger Aufwand haben wir hier in solchen Anlagen, was dann wiederum zu vernünftigen Preisen der Entsorgung führt, was dann wiederum der Bürger in den Abfallgebühren zu spüren bekommt.
Also neben den positiveren Folgen für die Umwelt, ja, von denen haben alle Menschen ja was, kann man auch durch gute Müllwirtschaft Geld sparen. Ist doch auch ganz gut. Thomas, du sagst, nur organische Stoffe werden in Rosenmüll deponiert. Unser Hausmüll besteht ja aber nicht nur aus solchen, du hast es vorhin auch schon gesagt, ne? Wenn das T-Shirt ein Loch hat, gehört es da rein oder Windeln oder Pflaster und was weiß ich. Das wird ja alles aussortiert. Was passiert denn damit dann?
Du hast diese riesen Container, die dort stehen, nach diesen Förderbändern, wo das eine reinfällt oder das andere, je nachdem an welcher Stelle am Ende es ankommt. Das ist ein relativ komplexes System mit diesen ganzen Förderbändern. Sieht auch hochinteressant aus, nebenbei bemerkt. Und jedenfalls ist die Sortierungsquote am Ende relativ hoch. Nämlich etwa 40% des Ganzen ist so organisches Material. Das bleibt also auf der einen Seite und wird in die Verrottung gebracht und letztendlich dann auf diesen Deponiehaufen aufgeschüttet. Etwa 20% sind so Holzstückchen, Metalle und ähnliches, also Dinge, die man wiederverwerten kann. Das führt man dann auch in die Kreislaufwirtschaft tatsächlich zurück. Und etwa 40% sind Kunststoffe, also die Tütchen, die du da reingebracht hast in deinen Hausmüll und ähnliches Zeugs. Und diese 40% werden dann per Container in eine Verbrennungsanlage gefahren. Und diese Verbrennungsanlage steht in diesem Fall in Staffenhagen und werden dort dann eben komplett verbrannt. Also nach diesem praktischen System wird versucht, Methan an die 100% zu vermeiden. Ganz funktioniert das natürlich nicht, haben mir die Experten erklärt. Es entsteht immer irgendwo ein kleines bisschen, aber die Tendenz geht immer in Richtung 100%. Nur, das Ganze kostet natürlich auch immer sehr viel Geld. Und mit dem Wohlstand, den wir uns erarbeitet haben, ist natürlich auch das Müllaufkommen gestiegen. Und Generationen vor uns hatten es da etwas leichter, die haben sich weniger Gedanken drüber gemacht und natürlich auch weniger dafür bezahlt. Und jetzt sind wir an der Stelle, wo sehr viel investiert werden muss. Und das heißt, wir bezahlen auch mehr für unseren Müll.
Und die Rosenauer haben das ja mit einer Deponie vor ihrer Nase bezahlt. Hat sich das ein bisschen gewandelt, die anfänglichen Bedenken? Wie stehen denn die Rosenauer jetzt zu dieser Deponie?
Also ob es nur eine wirkliche Begeisterung gibt.
Das, vielleicht zu viel gesagt.
Ja, das genau. Das ist sehr schön formuliert. Das wäre vielleicht zu viel gesagt. Aber es ist kein Problem mehr. Ich hatte so das Gefühl, als ich Rosenau besucht habe, es gibt so etwas wie, früher haben wir das bezeichnet als friedliche Koexistenz. Ja. Jedenfalls herrscht Ruhe um dieses Thema. Es ist kein Streitpunkt mehr. Und der Bürgermeister Norbert Stettin, der hat mir auch erzählt, dass er damit eigentlich sehr zufrieden ist mit der Situation.
Zu Anfang, als die Deponie hier gegründet werden sollte, gab es eine große Bürgerinitiative mit Brico zusammen, mit der Gemeinde Brico zusammen und Rosenau. Und die Bürger waren alle skeptisch und haben gesagt, Gestank, Umwelt, unsere Landschaft wird verschandelt. Und so nach und nach sind aber die verschiedenen Parteien zusammengewachsen, haben einen Weg gefunden, um eine vernünftige Basis zu schaffen für die Müllentsorgung, sagen wir mal so. Ist ja für uns alle wichtig und für die Kommunen auch nicht zum Schaden gewesen bis jetzt, für uns selber. In den Anfangsjahren haben wir gut partizipiert. Da war es immer so, dass wenn wir ein Objekt hatten, was gemeinnützig war für alle, da haben wir dann immer die Fördermittel eingeworben. Wir wurden unterstützt dabei und der Eigenanteil der Gemeinde wurde durch die OVVD übernommen.
Die sind da eingesprungen, ne? So verstehe ich das. Was ist denn dadurch alles gebaut worden oder entstanden?
Ja, also als erstes fällt mir da der Dorfclub ein, der ist sehr rührig in Rosenau. Und dann, wenn du da durchfährst und auch mal reinfährst ins Dorf, es ist für so ein relativ kleines Dorf mit 1000 Einwohnern doch schon, ich will nicht vielleicht das Wort imposant verwenden, aber doch, also das Dorfleben ist erstmal, das spürst du auch anhand der Aushänge und Plakate, dass es dort aktiv ist. Und dann siehst du ja auch, was es dort gibt. Wenn du durchfährst, eine Apotheke ist da, ein Eiskaffee ist da, auf der anderen Seite die Schule und noch viel mehr. Jetzt wird ein Supermarkt gebaut, den Sportverein siehst du dort auf dem Sportplatz regelmäßig. Von der Feuerwehr ist oft was zu hören. Also für ein Dorf dieser Größenordnung ein relativ aktives Leben. Ich will nicht sagen, dass das dank der OVD passiert ist, aber...
Ist vielleicht eine Folge, steht damit in Zusammenhang, in weitem Zusammenhang.
Zumindest hat die OVVD diesem Dorfleben auf keinen Fall geschadet, muss man heute. Mhm. Aus heutiger Sicht würde ich das so einschätzen, sagen wir mal so.
Die 100 Arbeitsplätze, sind das alles Leute aus Rosen? Also spielt das auch eine Rolle, dass die Leute, die da arbeiten, von da kommen?
Also relativ wenig. Das sind nur Einzelfälle, hat mir die Geschäftsleitung der OVVD erzählt. Es passiert natürlich, dass ein Rosenauer mal dort beschäftigt ist. Aber was wichtig ist, fast alle 100 Leute kommen ausschließlich aus der Region. Also vor allem aus den Städten Neubrandenburg, Altentreptow, Staffenhagen und den Dörfern, die sich in diesem Dreieck dieser drei Städte befinden.
Jetzt springen wir ein wenig, denn wir wissen jetzt, was aus unserem Hausmüll, aus unserem Restmüll wird.
Ja, der landet in Rosenau.
Genau, so. Und alles, was nicht im Hausmüll landet, lass uns die Tonnen mal durchgehen, was damit passiert. In der Seenplatte ist der Hausmüll schwarz, das haben wir schon geklärt. Dann bleibt blau, Papier.
Ja, Papier ist das, was neben Hausmüll tatsächlich nach Rosenau geht. Papier wird separat behandelt und wird dann in die Kreislaufwirtschaft zurückgeführt, so wie praktisch man es auch mit Holz oder Metallen macht.
Recyclingpapier kann man da kaufen.
Richtig,
davon. Ne? Okay, gelbe Tonne, also grüner Punkt.
Ja, das ist ein System, das ist nicht ganz so einfach, weil es deutschlandweit ja unter dem Begriff duales System existiert. Das sind dann auch andere Partner und es gibt auch andere Anlieferungsstätten, wo dieses duale System dann verwertet wird. Das kommt nicht nach Rosenau. Die Anlaufpunkte für die Kreise aus dem Osten Mecklenburg-Vorpommerns sind zum Beispiel Rostock, Premnitz und Berlin. Mhm. Da landet alles das, was wir in den gelben Säcken, in den gelben Tonnen haben. Das sind ja eigentlich alles außer Papier und Pappe nur Verpackungsmaterialien, die dort rein sollen. Und deshalb weist man gerne auch nochmal darauf hin, dass zum Beispiel, wenn deine Shampooflasche, Annette, im Hausmüll landet, dann hast du die eigentlich zweimal bezahlt. Also ich meine jetzt nicht den Shampoo da drin, sondern die Flasche. Weil du musst einmal beim Einkaufen die Entsorgung bezahlen. Die bezahlt dann praktisch der Hersteller an das duale System. Mhm. Und jetzt bezahlst du nur einmal mit deiner Müllgebühr diese Shampooflasche, die du aus Versehen vielleicht in den Hausmüll geschmissen hast.
Das heißt, wenn alle richtig trennen würden,
dann würden wir sparen.
Würden wir Geld sparen. Okay, welche Tonne haben wir noch? Biotonne.
Die gibt es noch nicht überall. Zum Beispiel im Kreis Mecklenburgische Seenplatte haben wir sie bisher nur in Neubrandenburg. Das ist ein eigenes System. Hier befindet sich auch ein Verarbeitungswerk, in diesem Falle in Rheinberg. Dort wird das kompostiert und wiederverwendet, der Biomüll. Unter anderem wird er von Landwirten gekauft, von Gärtnern, aber zum Beispiel auch von Städten und Gemeinden für bestimmte Dinge.
Glas.
Glas ist so ähnlich wie Papier, nur in die andere Richtung, Kreislaufwirtschaft, wird genauso zugeführt, wird zerkleinert, wird eingeschmolzen und dann wiederverwendet.
So, dann gibt's noch diese Einwegplastikflaschen, wo man 25 Cent Pfand bekommt.
Ja, das ist ein ganz interessantes System. Mich hat überrascht, dass laut Naturschutzbund ist die Rückgabequote 96% aller Flaschen. Ich halte das für hoch, ja. Und die werden dann ganz einfach alle geschreddert. Also da wird nicht eine Flasche so, wie sie ist, von wiederverwendet, 100% geschreddert.
Und was passiert dann damit?
Da verschiedene Dinge. Oftmals entstehen ganz einfach Fasern daraus. Und aus diesen kleinen Fasern macht man zum Beispiel ein T-Shirt. Aus 16 alten Flaschen kann man zum Beispiel ein T-Shirt machen.
So, und bleiben noch Batterien oder Akkus?
Ja, das ist eine ganz wichtige und interessante Geschichte, weil die gehören auf keinen Fall in den Hausmüll und auch in keine andere Müllart. Es gibt zwei Möglichkeiten. Zum einen nimmt der Handel ja Akkus und Batterien zurück und dann gibt es überall in den Kreisen Wertstoffhöfe. Und genau die sind da, wenn man keine andere Möglichkeit hat, dafür verantwortlich, die auch zurückzunehmen. Und das Umweltministerium hat in diesem Zusammenhang nochmal eindrücklich darauf hingewiesen, dass wer Batterien oder Akkus in den Hausmüll oder andere Müllarten reingibt, der begeht eigentlich eine Ordnungswidrigkeit. Also theoretisch könnte man die auch ahnden. Und die Folge ist, es gibt zunehmend Brände in Deutschland und davon ist auch die Deponie in Rosenau betroffen. Das hat mir der Geschäftsführer Eiko Portrek von der OVVD so erzählt.
Wenn man die Presse aufmerksam verfolgt, stellt man fest, dass es in Deutschland jeden zweiten, dritten Tag eine Restabfallentsorgungsanlage brennt. Aufbereitungsanlagen, mechanische Anlagen, überall gibt es. Und das sind dann immer Millionen Schäden, wo dann Anlagen einfach nicht mehr zur Verfügung stehen und dann ersetzt werden müssen durch andere, weiter entfernte Anlagen. Und das sind dann Kosten für die Bürger am Ende, die dann umgelegt werden müssen. Ne?
Ja, und sogar von 30 Bränden pro Tag in Deutschland spricht der Bundesverband der deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft. Wahnsinn. Und das ist auch eine, ja, Wahnsinn könnte man sagen, die vermutlich durch Batterien, aber insbesondere durch Akkus entstehen. Die können ja eine Hitze entwickeln, die bis 1000 Grad und höher geht. Verrückt. Und dann natürlich, kannst du dir vorstellen, riesen Müllberg liegt dort.
Ja.
Und dann eine kleine Flamme mit 1000 Grad, das ist geht ja sofort. Ne? Und das merken die Rosener auch. Die Freiwillige Feuerwehr hat zunehmend Einsätze. In den letzten Jahren waren es im Durchschnitt 9.
Aber es ist noch nicht so schlimm, dass es eine Werksfeuerwehr gibt. Ne? Das schaffen noch die Rosener. Aber trotzdem. Ne?
Die wären natürlich dann wahrscheinlich noch 2 Minuten schneller. Ja, aber das wären jetzt wieder Kosten, die müsstest du ja dann auf die Müllgebühren umlegen.
In der Tat. Ne? In der Tat. Heißt, wenn es da brennt oder schwelt in Rosener, welche Folgen hat das?
Ja, zum einen sind das natürlich für die Umwelt, für die Menschen, die da arbeiten, überhaupt nicht gut, weil bei jedem Brand, egal ob er nur auf einer Deponie ist oder woanders, entstehen fast immer Gase, die nicht gut für die Gesundheit sind. Aber natürlich ist auch ein großer Faktor, dass dadurch Arbeitszeit ausfällt. Ne? Die Leute, die in dieser Halle arbeiten, können nicht weiterarbeiten. Die Arbeit bleibt liegen. Die haben sogar mehr Arbeit anschließend nach dem Brand dadurch. Ja. Vor der Tür bleiben die LKWs stehen. Die Fahrer haben eine Mehrarbeitszeit. Das alles sind Kosten, die man könnte vermeiden.
Das ist ein Rattenschwanz, der dann irgendwie noch hinterhergezogen wird. Okay, wie ausgelastet ist die Deponie denn in Rosenau?
Wir sind jetzt an einem Punkt, wo der, wenn man das so bezeichnen will, der erste Müllberg von vor 2005 ist voll.
Ja.
Der zweite Müllberg, der jetzt seit 2005 dort entstanden ist, ist so gut wie voll. Es passt noch ein bisschen was rauf. Also dieses Jahr wahrscheinlich, ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Teil nächstes Jahr noch. Und dann ist die Anlage jetzt nochmal um 3,3 Hektar erweitert worden. Damit ist der Platz allerdings auch ausgeschöpft. Und laut dem Geschäftsführer Eiko Portrek sind diese 3,3 Hektar, die dort nochmal als Deponiehalde dann verwendet werden können, so etwa für einen Zeitraum von 20 bis 30 Jahren ausreichend. Das heißt also, Pi mal Daumen könnte man sagen, bis 2050, gehen wir mal davon aus, haben wir Entsorgungssicherheit. Für den Hausmüll wohlgemerkt.
Okay, und dann?
Ja, da, wie es dann weitergeht, das weiß noch so genau keiner. Fest steht nur, dass Rosenow ist vom Platz her dann...
Ist voll dann.
Ist voll. Mhm. Es muss also irgendwo eine andere Lösung her. Noch hat man mit dieser Planung nicht begonnen. Aber es wird höchste Zeit und es wird auch mehrfach schon daran erinnert, zumindest sich Gedanken zu machen. Wie geht es dann irgendwann weiter?
Das ist wahrscheinlich der Klassiker, ne? Man denkt immer, ach, ist erst 25 Jahre und dann...
Ja, weil glaubst du dran, dass der Müll weniger wird bis 2050?
Eher nicht. Aber
ich würde die Prognose auch nicht abgeben.
Ja, nee, ich auch nicht. Aber vielleicht gibt es ja bis dahin irgendeinen schlauen Plan. Erstmal, wie man weniger Müll machen kann. Vielleicht, wie wir auch irgendwas Sinnvolles machen können mit dem ganzen Müll. Beziehungsweise vielleicht gibt es Technologien, wie dann ja mehr Treibhausgas vermieden werden kann.
Eiko Portrek hat mir erzählt, es wird immer geforscht. Es wird immer neue Möglichkeiten geben. Die Frage ist, was kostet das? Und ganz aktuell ist auch zum Beispiel, dass das Verbrennungswerk in Staffenhagen, das wird ja von der Firma EEW betrieben und die haben eine Reihe solcher Verbrennungswerke in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern. Und die versuchen jetzt in Holland demnächst zu testen, eine Art, ja, wie soll ich sagen, wie so ein Gerät, das einem Katalysator am Auto gleichkommt. Also wo man versuchen will zu vermeiden, dass der Kohlendioxid, das dadurch entsteht, dass man etwas verbrennt, in die Umwelt gelangt. Dass man das also irgendwo separat absaugt und so weiter. Aber das sind so alles Dinge, die erst am Anfang stehen, wo noch keiner weiß, ob das erstens dann technisch gelingt und zweitens, wenn es technisch gelingt, kann heute auch noch niemand abschätzen, was das mal kosten wird.
Klar, okay.
Aber es dient eben alles dem Umweltschutz, wenn man so will. Thema Treibhausgas.
Sagt Thomas Köhler. aus dem Hafenjuridstudio Neubrandenburg. Vielen Dank, Thomas. Das war ganz spannend. Ich wusste gar nicht, dass ich so lang und so interessant über Müll reden kann. Danke dir.
Das hat mich auch erstaunt, wie lange man doch über Müll reden kann.
Wir hätten noch länger reden können, ohne Probleme. Vielen Dank dir. Die Redaktion hatte Claudia Krüger. Ja, Mülldeponie und Klimaschutz, wie passt das zusammen? Das war heute unsere Frage und das haben wir hoffentlich gezeigt. Denn für mich ist die Antwort, das passt ziemlich gut zusammen. Was bleibt? Ganz ohne Zeigefinger. Müll trennen ist wichtig, nicht nur für die Umwelt, wie wir gelernt haben, sondern macht die Müllwirtschaft für uns Verbraucher auch günstiger. Und jetzt, wenn ihr noch ein paar Minuten Zeit habt, nicht vergessen, könnt ihr ja noch euch auf den Link klicken zu unserer Umfrage in den Shownotes. Wir wollen ja wissen, wer ihr eigentlich seid, wer uns hört und was euch gefällt oder nicht gefällt. So, und zu guter Letzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch zu einem ganz anderen Thema. Diesen Podcast, den habe ich fast in einem Rutsch gehört. Der war nämlich sehr spannend, sehr interessant. Der heißt Der Seelenfänger. Zugegeben, es ist nicht ganz leichte Kost, aber super spannend. Es geht um die neue germanische Medizin und deren Begründer. Auf den ersten Blick ist das eine alternative Form der Medizin, auf den zweiten Blick aber eine gefährliche Pseudomedizin, deren Anhänger ein komplett anderes Weltbild haben als die meisten von uns wahrscheinlich. Den Podcast gibt es natürlich in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt, also da, wo es uns auch gibt. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
Mehr Information, mehr Hintergrund, mehr Glaubwürdigkeit. NDR MV Podcast. MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek App und überall, wo es Podcasts gibt.